Hallo und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe, und ich spreche hier bei Off the Record mit Menschen, die ganz nah dran sind am Thema künstlicher Intelligenz. Auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Max Giordano, Keynote-Speaker, Vordenker und Wegbegleiter bei strategischer Innovation. Viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Max, willkommen bei Off the Record. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Du begleitest Menschen und Unternehmen bei Innovationsprojekten in unterschiedlichsten Arten und Weisen und hast schon eine ganze Menge erlebt.
Mhm. Ja.
Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt, gerade beim Thema künstliche Intelligenz und die Arten und Weisen, wie auch Medienhäuser mit künstlicher Intelligenz neue Umgangsformen finden müssen. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass wir darüber sprechen können und auch darüber sprechen können, wie Innovation heute eigentlich funktioniert und welche Herausforderungen sich eigentlich da ergeben.
Ja, sehr gerne. Also danke, dass ich hier sein darf.
Bevor wir da direkt reinsteigen, fände ich es schön, auch ein bisschen besser dich nochmal vorzustellen, dich kennenzulernen, und würde gerne eine kleine Reise durch deinen Lebenslauf machen mit dir zusammen.
Gerne.
Ja. Du bist Schwabe.
Ja.
Kommst aus der Nähe vom Bodensee?
Ja, direkt Bodensee, Friedrichshafen.
Und okay.
Ja. Das heißt ja immer, wir können alles außer Hochdeutsch. Also diesen schwäbischen Singsang kriege ich, glaube ich, nie mehr aus der Stimme.
Mhm. Und wohnst jetzt, muss man auch sagen, wieder dort?
Ja.
Ja. Ist es einer der schönsten Orte für dich, wo man so sein kann?
Ist halt Heimat.
Ja.
Also für den Beruf war ich tatsächlich 25 Jahre überall. Die meiste Zeit in Berlin. Ich war aber auch mal in Hamburg für anderthalb Jahre. Ich durfte mal in New York für ein Jahr sein. Ich durfte mal in San Francisco für ein Jahr sein. Ich durfte mal in London sein. Also ich habe auch international gelebt, aber die meiste Zeit war Berlin. Und jetzt so, ja, während der Pandemie war ich, glaube ich, nicht der Einzige, der sich dann so back to the roots besonnen hat, und da wurden jetzt ein paar Jahre raus.
Ja, ist natürlich mittlerweile auch gut vereinbar, eben durch Videocalls oder Ähnliches, dass man da eben, glaube ich, auch besser auch das eine mit dem anderen vereinen kann, oder?
Ja, das wäre vorher nicht gegangen, genau. Also da hat sich ja für viele irre viel verändert. Ich muss aber gestehen, für meinen Job, also es ist wieder voll back to real life, und ich bin auch froh drüber. Also nicht unbedingt wegen der Reiserei, aber dieses Menschliche. Und wenn du mit Innovation zu tun hast, und ich mache ja wahnsinnig viele Workshops und treffe spannende Firmen, spannende Menschen in Workshop-Settings, und das ist schon unschlagbar, wenn du in einem Raum zusammen bist, wenn du Körper lesen kannst, wenn du Gesichter lesen kannst, wenn du so diese Energie mitbekommst. Und da bin ich schon sehr, sehr froh, dass es wieder voll im echten Leben ist.
So. Absolut. Ich glaube, wir alle sind froh, dass wir uns wieder sehen können, begegnen können. Lass uns noch ein bisschen weitergehen. Du hast ein erstes Studium gemacht, ein Studium Generale. Ist ja ein bisschen auch mein Traumstudium. Ich durfte noch auf Magister studieren, habe auch mir das selbst so ein bisschen wie so ein Studium Generale zurechtgelegt. Du hast aber dann relativ früh geswitcht auf so einen Multimedia-Studiengang, der, glaube ich, zu der damaligen Zeit absolut neu und einzigartig war, oder?
Ja, ich glaube, das war mit einer der ersten. Ich glaube, das ist schnell erzählt. Also wie so viele war ich fasziniert von Technik, von Computern. Also ich bin Kind der 70er, und so Commodore C64, Atari, wie so viele waren das so die ersten Berührungspunkte. Und ich war einfach irre fasziniert von Computern. Jetzt kommt aber die große Einschränkung, während andere, und ich hatte halt viele Freunde, die sind direkt so hackermäßig, programmiermäßig fasziniert, wie du mit dem Computer coden kannst. Und bei mir war das was anderes. Bei mir war das von Anfang an, oh wow, ich verstehe ein bisschen, wie es funktioniert, aber was ich damit machen kann, das hat mich fasziniert. Also soll heißen, oh wow, da gibt's was, ich kann Musik damit machen, ich kann Video damit machen, ich kann damit schreiben. Also von Anfang an war das für mich eher, was ich damit kreativ machen kann. Und deswegen war ich dann eben wirklich so fasziniert, als das World Wide Web rauskam. Also ich wollte nicht einen technischen Studiengang machen, Studium generale insofern, weil ich halt, ich war tatsächlich eingeschrieben in so einem Elite-Studiengang in Freiburg mit einem ganz hohen NC und es war sehr naturwissenschaftlich. Und ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, Naturwissenschaften spannend, aber boah, mich interessiert auch Architektur und Geschichte und Psychologie und so wurde das immer mehr zu so einem Generale, aber lange Rede, kurzer Sinn. Als dann, und das werde ich nie vergessen, als dann 94 World Wide Web rauskam an der Uni im Rechenzentrum, das war noch der Vorgänger von Netscape, oh, wie hieß er, glaube ich, Mosaik, und das war halt wirklich für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil du klickst drauf, da öffnet sich was und ich habe ja deswegen so ausgeholt, oh wow, was kann ich denn damit machen? Jeder kann jetzt so eine Webseite machen. Mhm. Oh, verstehe, HTML, das kriege ja sogar ich hin. Mhm. Oh, verstehe, ob ich jetzt in Freiburg bin oder am Bodensee oder in Berlin oder irgendwo auf der Welt. Ich kann da was machen, was die ganze Welt sieht. Und das war für mich dieses einschneidende Erlebnis, wo ich gesagt habe, nee, also bei dieser Revolution will ich dabei sein, weil das stellt alles auf den Kopf. Und dann habe ich das Studium eben gewechselt und damals hat man noch Multimedia dazu gesagt.
Ja.
Und wieso Multimedia? Weil ich halt alles lernen durfte, Video, Bildbearbeitung, Projektmanagement, Marketing, ja, auch das Programmieren und war dann so rundum ausgebildet, 96 fertig und war dann quasi der frisch gebackene Absolvent. Mhm.
Wie war das damals, als du das Internet kennengelernt hast? Du hast es eben schon ein bisschen beschrieben, aber hattest du, das ist jetzt rückblickend vielleicht auch ein bisschen schwierig zu sagen, aber vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben, hattest du schon ein Gefühl dafür, wie groß die Veränderung ist, die da gerade auf uns zukommt, auch vielleicht besonders auf mit dem Blick auf Informationen, Medien und alles?
Nee, total. Also ich kokettiere jetzt auch nicht damit, dass ich jetzt rückblickend sage, oh ja klar, das war es war mir wirklich sofort klar und deswegen habe ich ja auch wirklich das Studium gewechselt. Ja. Und der Grund nicht, ne, und ich bin da ja auch nicht der Einzige, also ich glaube, ich gehöre vom Alter zu dieser Web 1.0 Generation, wo es ja ganz, ganz viele gab, die eben genauso in diesem Zeitraum 95, 96 angefangen haben zu arbeiten. Und wieso ich da so selbstbewusst sagen kann, mir war das sofort klar, da muss ich einfach dazu sagen, ich habe auf dem Gymnasium, ich habe für die Schülerzeitung geschrieben und dann hat man ja so ein bisschen dieses Gefühl, interessant, lesen Leute, man hat eine Reaktion. Dann durfte ich Konzertkritiken, weil ich mein ganzes Leben lang Musikfan war, für den Südkurier schreiben. Und da war das ja schon so ein bisschen Next Level, dass man halt so veröffentlicht wird und Leute regen sich dann auf über deine Konzertkritik oder sind begeistert von einer Plattenkritik und schreiben dir. Und dann kriegt man also mit, oh wow, da erreicht man ja ganz spannende Leute. Und dann während dem Studium in Freiburg war ich tatsächlich bei einem Radiosender, trotz meinem schwäbischen Singsang. Und ich hatte da so nachts so eine experimentelle Musiksendung. Und das war ja nochmal wieder Next Level, weil es war ja Broadcast. Das heißt, ne, von klitzekleinster Auflage Schülerzeitung über größere Auflage Südkurier über Broadcast-Medium Radio mit so einem Einzugsgebiet rund um Freiburg. Und lange Rede, kurzer Sinn, in diesem gleichen Freiburg mit dem World Wide Web. Ich schaue mir gerade eine Webseite an, die irgendjemand in London gemacht hat. Interessant. Oh, ich lese gerade was jemand in Amerika gemacht hat. Also da war mir wirklich sofort klar, das ist ja eine völlig neue Möglichkeit. Das sind nicht die großen Firmen, die nur was machen können. Jeder kann da was machen, jede Firma. Und jeder, ne, egal von welchem Herkunft, in welchem Land, solange du einen Internetanschluss hast und einen Zugang zu einem Computer, kannst du was machen.
Kannst du partizipieren, ja. Also auch eine völlige Demokratisierung von Informationen, von Medien, das muss man schon sagen.
Ja. Nee, total. Und natürlich, da könnte man jetzt philosophisch werden. Ich hatte natürlich von Anfang an auch die Hoffnung, dass das ja jetzt ein Medium ist, was wahnsinnig demokratisch ist, Medium, wo man halt sicherstellen kann, das wird nicht beeinflusst, ein Medium, was du ja per se nicht zensieren unbedingt kannst. Mhm. Also ich bin natürlich schon gestartet in diese Entwicklung mit ganz hehren Zielen und da könnte man jetzt philosophisch werden, ja. Ne? Das ist ja jetzt über 30 Jahre her jetzt. Ist natürlich nicht ganz so gekommen, wie man gedacht hatte. Also es kommt Richtig. Natürlich auch mit Schattenseiten, mit ja. sehr vielen Schattenseiten. Aber um es vielleicht abzuschließen von Grund auf, natürlich bin ich ein absoluter Fan mhm. von dieser, war es die dritte oder vierte industrielle Revolution? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die dritte wahrscheinlich.
Mhm. KI ist könnte ich jetzt auch nicht sagen, aber ja. Es war auf jeden Fall eine.
Es also war
das,
eine,
ja, das genau. können wir festhalten. Ja.
Und zusammengefasst, also ne, was hat das für die Branchen bedeutet? Was mhm. hat das für neue Möglichkeiten eröffnet? Also insofern bis ja. heute ein Fan.
Ja, du bist dann ja nach deinem Studium eigentlich quasi dieser Linie auch treu geblieben und hast Berufserfahrung gesammelt, mhm. eben vermutlich auch genau eben mit diesem Erfahrungsschatz und standest wahrscheinlich dann auch am Anfang von Transformationen, die eben dann bestehende Unternehmen sich mhm. dann vollzogen hat. Wie ging es für dich dann weiter nach dem Studium? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also das, was ich ja jetzt tatsächlich im 30. Berufsjahr mache, ist Innovation. Und mhm. wie es dazu kam, war nach dem Studium, ne, ich war da blutjung, Anfang, Mitte 20. Und dann überlegt man sich, Mensch, wo kann ich hin? Und der Daimler, der BMW, ne, die hatten ja null Digitaljobs. Also ich mhm. rede ja jetzt wirklich von Mitte der 90er. Mhm. Und die einzigen, und man muss auch dazu sagen, es gab noch keine Startup-Szene.
Ja.
Also muss man ja auch ganz klar dazu sagen, 5, 6 Jahre später wäre es was anderes gewesen. Aber damals mit den 90er, ich sag mal, den einzigen Hafen, den ich für mich gesehen habe, den anzusteuern, wenn man digital machen wollte, waren Agenturen. Und so bin ich halt in die Agenturwelt. Und wenn ich sag, dass ich so dankbar bin, dass ich jetzt schon so lange Innovation machen kann, das war ein glücklicher Zufall, weil ich hatte, ne, fix und fertig ausgebildet, Multimedia-Mensch, konnte man, so arrogant das klingt, sich die Jobs echt aussuchen damals, weil es war ja diese Aufbruchstimmung, jede Firma wollte was mit der Dotcom-Welt machen oder ja. der Dot.de-Welt. Ich rede ja jetzt von einem Zeitpunkt, wo Marken zum ersten Mal ins Internet sind. Mhm. Und natürlich war das absolut für die Agenturen ja ein Riesenfeld. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich sage, ich hatte da so Glück, ich hatte ganz spannende, tolle Angebote von tollen Agenturen. Hamburg, Berlin, Frankfurt und ich habe irgendwie aus einem glücklichen Zufall heraus mich für die unwahrscheinlichste entschieden und zwar in, also das darf man gar nicht laut sagen, mitten im Nichts, im Schwabenland, im Ostalbkreis bei Aalen. Und zwar haben die mich gecatcht mit der Unternehmenskultur, also ich bin da durchgegangen und man hat an jeder Ecke Zukunft gerochen. Mhm. Eine super tolle interne Kultur und der Hauptgrund waren die Projekte. Also die hatten damals eben Swatch als Kunden mhm. und als ich mit denen dann gesprochen hatte, naja, also wir arbeiten direkt für Hayek, für den Eigentümer und wir bauen die Swatch.com. Das ist das erste mhm. Mal, dass die Firma Swatch was im Internet macht. Und daneben arbeiten wir und dann kam so eine Latte an spannenden Brands und ne, für mich so, ja, ich will da Teil sein und ich war der, also es waren noch keine 20 Mitarbeiter, als ich dann angefangen hatte und 4 Jahre später waren es 600 mhm. und da bin ich bis heute dankbar für diese Experience, weil der Unternehmensgründer hatte von Anfang an halt so eine Art, dass er mir vertraut hat. Ich bin, glaube ich, die ersten 3 Monate noch mitgelaufen. Ja. Und danach hieß es, ja, mach du mal. Ah, Sony hat angerufen, geh doch du mal nach Köln und triff dich mit Sony. Ja, okay. Mercedes hat angerufen, fahr mal nach Stuttgart, treff dich mit denen.
Okay. So. Wie würdest du beschreiben, was waren so deine Aufgabenfelder? Also kann man das irgendwie mit so Jobtiteln irgendwie so da ein Label draufkleben oder?
Nee, aber das ist eben dieses Spannende, weil wenn ich da erzähle von unter 20 auf über 600, also inklusive Börsengang, wir waren Ich glaube, die zweite Agentur, die an die Börse gegangen mhm. ist, war ja damals diese neue Marktaufbruchsstimmung. Mhm. Also ich habe meine Job Descriptions, also am Anfang wurde ich eingestellt, das hieß Creative Producer, weil ich eben eine kreative Ader habe. Es gibt andere, die sind super mit Zahlen, es gibt andere, die sind super organisiert, Projektmanagement. Ich war mein ganzes Berufsleben lang immer in dieser kreativen Innovationsschiene. Mhm. Und wegen deiner Frage, also es hat sich sehr schnell herausgestellt, von der Ausbildung her konnte ich ja sehr viel. Ich hätte das klingt jetzt wieder arrogant, aber ich war, glaube ich, relativ gut im Design. Ich konnte ein bisschen coden. Ich konnte gut mit Menschen. Aber es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, meine Stärke ist, im Umgang mit Kunden zu verstehen, wenn ein Kunde Sony sagt, wir wollen da was Innovatives machen, also rauszukitzeln, was könnte das denn sein? Ideen zu generieren und zwar zusammen mit dem Kunden und mit einem Team gemeinsam zu arbeiten. Und deswegen von den Jobtiteln hat sich das permanent verändert.
Ja, das glaube ich.
Und von den Aufgaben hat sich es dann aber im Lauf der Jahre rausgestellt, Bindeglied zum Kunde, rauszufinden, was man Innovatives machen kann. Heute würde man neudeutsch sagen Co-Creation, also nicht sich zurückzuziehen und zu sagen, komm, ich sperre mich jetzt 2 Wochen weg und komme dann wieder mit einem Konzept, sondern Co-Creation. Mensch, das Fachwissen ist auf der anderen Seite. Mhm. Und ein Beispiel, weil es ist bis heute gleich geblieben. Ich habe von Anfang an eben so eine Haltung entwickelt. Wer bin ich, der einem Swatch, Sony, Bertelsmann, Tomorrow, Focus, Burda erzählen will, was sie zu tun haben? Das bin ich nicht. Mhm. Das heißt, ich habe mir von Anfang an angewöhnt, schaut, ihr habt euer Fach-Know-how, ihr habt euer Wissen. Was ich mitbringen kann, ist Inspiration, Kreativität, Handwerkszeug, Erfahrung von anderen Branchen und Co-Creation, gemeinsam kriegen wir das hin. Und um es auf den Punkt zu bringen, dann, sorry, wenn ich so aussehe.
Ja,
aber das bringt es, glaube ich, auf den Punkt, weil es ist ein ganz altes Ding vom Konzept her, was sich bis heute eben durchzieht, wie ich rangehe. Wir hatten ganz viele Firsts, ganz viele erste Sachen. Also wir waren zum Beispiel die Ersten, die E-Commerce machen durften für Bertelsmann. Mhm. Also es gab vorher kein E-Commerce, wir durften E-Commerce machen. Das heißt, mein Gegenüber war ein super erfahrener Bertelsmann-Top-Manager, der alles wusste über Bücher verkaufen zum Beispiel. Und ich war halt jemand, der sich mit Internet auskannte. Mhm. Und das meine ich halt mit Co-Creation. Ich habe eine Haltung entwickelt, okay, ich habe doch keine Ahnung von Bücherverkaufen. Das heißt, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe tagelang mich in Buchgeschäfte reingesetzt. Ich wollte verstehen, wie werden Bücher entdeckt, wie werden Bücher gelesen, wie ist denn so Verkauf?
Also du hast quasi so ein bisschen, wenn ich das so zusammenfasse, einen Blick von außen raufgebracht und gleichzeitig irgendwie so einen Sparringspartner dargestellt, ne, der irgendwie helfen kann, der den Prozess wahrscheinlich kennt, ja, der vielleicht auch weiß, wie funktioniert diese Challenge so in verschiedenen Branchen.
Ja.
Ich kann nicht dein individuelles Problem lösen, wahrscheinlich musst du das selbst lösen.
Ja.
Aber ich kann dir dabei helfen, so in die Richtung, oder?
Total, du hast die corporate interne Sichtweise auf Innovation geprägt von was geht, was nicht geht, welche Assets das Unternehmen hat. Und ich rede von Bertelsmann, ne? Also da ist sehr viel dahinter. Damals gab es ja auch noch die Bertelsmann Buchclubs und alles. Und mein Counterpart, mein Ansprechpartner, top, wirklich top Manager, top, alles verstanden, was ich gerade beschrieben habe, diese internen. Und mir war wichtig, diese externe Blickweise erstmal zu entwickeln.
Ja.
Und wenn ich sage, das hat sich bis heute, ne, sind die gleichen Mechanismen, bevor ich den Mund aufmache und anfange nachzudenken, ich will doch erstmal verstehen, okay, verstanden, wir wollen Bücher verkaufen im Internet, ich rede mit Verkäuferinnen im Buchgeschäft, ich rede mit Lesern, ich beobachte, ich führe Interviews und also erstmal eine Sichtweise entwickeln und sich dann einsperren und dann sind es halt diese Co-Creation-Mechanismen. Mensch, lass uns mal schauen, gibt es denn andere Branchen, wo wir uns was abschauen können? Gibt es denn andere, die was machen? Können wir lernen? Und so entstehen dann, glaube ich, spannende Konzepte und 30 Jahre später arbeite ich immer noch so. Also wenn ich zum Beispiel für Cosnova, ein ganz toller Familienunternehmen aus Deutschland, Inhaber geführt, haben zwei sehr starke Marken, Essence und Catrice, Zielgruppe, ganz klar weiblich und jünger. Mhm. Bis heute gleiche Haltung. Wer bin ich, der mit über 50 für eine weibliche Zielgruppe eine Ansage machen sollte? Nein, das bin nicht ich. Aber was ich machen kann, ist, ich kann die Zielgruppe befragen. Mhm. Ich kann mich mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Ich kann mir anschauen, wie die agieren. Mhm. TikTok, Roblox. Und ja, ich will es ja verstehen. Was ist denn so besonders an Roblox, an TikTok? Und das wird gematcht mit der internen Corporate-Sichtweise, weil ne, Cosnova ist der Hammer. Die wissen doch alles über Lieferketten, Supply Chain, ja. Logistik, wie man bei DM und beim Rossmann und was da funktioniert. Die verstehen ihre Zielgruppe und zusammen kommt man auf gute Ideen.
Mhm. Aber alleine kommen sie manchmal dann doch nicht an die Lösung und brauchen dich ja. Also du hilfst ja vielen, muss man sagen, eben bei ihren Wegen Lösungen zu finden für Innovationsprobleme. Mhm. Das heißt, ein Stück weit, obwohl quasi die Unternehmen selbst ihre Branchen kennen, bedarf es manchmal eben dieses Blickes von außen, den du dann irgendwie mitbringst, kann man schon so sagen, oder?
Ja, ich bringe den Blick von außen, ich bringe branchenverwandte Sachen mit oder auch branchenfremde Sachen und ich bringe Inspiration und Handwerkszeugs mit. Und jetzt unabhängig von mir, wenn wir über Innovation nachdenken, ja, das ist, glaube ich, bis heute würde ich für eine externe Ergänzung plädieren. Ja. Das Schwäbische plädieren. Weil ne, du kochst ja im eigenen Saft und das ist jetzt wirklich unabhängig, welche Branche oder auch unabhängig, wie gut die Unternehmen sind. Also wir können auch über einen Teich schauen. Ne, ich glaube, jeder ist der Auffassung, Apple ist genial, Starbucks ist genial, Nike, ne, das sind doch alles Firmen, da würde, glaube ich, jeder auf der Straße sagen, boah, Nike ist schon innovativ. Absolut. Intern, aber die arbeiten alle auch mit extern zusammen.
Absolut, klar. Ja.
Weil du hast halt gewisse Vorteile. Du arbeitest, ob das jetzt eine Beratung ist, ob es eine Agentur ist, ob es Individuen wie ich bin. Du arbeitest mit Leuten, die bringen einen anderen Blickwinkel mit, die bringen eine branchenfremde Erfahrung vielleicht mit, weil ich ja manchmal, ne, als, was weiß ich, wenn ich mit einem Lego arbeiten darf, dann bringe ich vielleicht eine Fashion-Blickweise mit und kann es halt einstreuen. Naja, also was ich bei H&M gelernt habe, ist Folgendes. Und vielleicht, ne, und meistens hat es ja eine irre Relevanz, weil beide beschäftigen sich mit Retail, beide beschäftigen sich mit Marketing. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, was so spannend an so externen Perspektiven ist, man bringt neues Know-how mit, man bringt andere Branchen mit. Manchmal stellt man auch unangenehme Fragen, weil ich bin dann ja auch so jemand, der halt auch gern mal ein drittes Mal fragt, okay, ich habe verstanden, dass ihr es nicht macht, aber warum denn so? Und dann höre ich immer ganz oft ganz viele Gründe, warum das so ist. Und wenn ich mit der Antwort nicht, also wenn mein tief im Inneren, wenn alles sagt, boah, die könnten doch anders, also ich bin mir dann auch nicht zu schade, ein drittes Mal zu fragen, aber könnte man nicht?
Richtig, ja.
Und das hilft, also das hilft, glaube ich, ganz oft, da was zu überdenken.
Ja. Wir haben sind jetzt ein bisschen gesprungen durch die Themen, alles gut. Du hast erzählt von deinen ersten Erfahrungen und auch, dass du ein Stück weit diesem Prinzip ja nach wie vor treu bist, also Innovation zu begleiten. Du hast aber auch in der Zwischenzeit, in den 30 Jahren, einiges weitere an Erfahrungen gesammelt, hast auch Inhouse-Positionen gehabt, bist jetzt aber doch relativ lange, ich glaube, seit ungefähr 15 Jahren selbstständig als sozusagen Berater dann auch. Und was mich total interessiert, hast du manchmal diesen Punkt, dass du auch dir selbst sagst, das Beraten schön und gut, aber jetzt habe ich so viele Branchen gesehen, jetzt habe ich so viele bei ihrer Innovation begleitet, jetzt mache ich das mal selbst, jetzt zeige ich euch allen mal, wie es geht. Oder ist das für dich sozusagen ein Stück weit ja, das, was du liebst und magst, dass du eben anderen hilfst, mhm. anstatt selbst derjenige zu sein, der sozusagen mhm. die Innovation beschreitet.
Super Frage, wirklich super Frage. Und die Antwort ist tatsächlich komplex, weil, ja. Also ja, ich bin so ausgeschert, weil wir hatten über die erste Station gesprochen. Mhm. Ich habe dann erzählt, warum ich so vieles gerade erzählt habe über diese Prozesse, weil ja, 30 Jahre später sind es diese ähnlichen Mechanismen. Wenn ich jetzt wieder zurückschaue, also in all diesen Stationen, ja, ich bin da wahnsinnig dankbar, dass ich immer Innovation machen konnte. Also mhm. deswegen hatte ich angefangen, das so als Glück zu bezeichnen, weil ich habe mich ja für einen Berufsstart entschieden, wo ich von Anfang an Innovation machen durfte mhm. für Swatch, für Sony und so weiter. Und das zieht sich 30 Jahre durch. Ich bin in die Geschäftsleitung von Metadesign gekommen. Mhm. Anfang 2000 ist ja Europas größte CI/CD-Agentur. Und wir gewinnen einfach mal iMode. Und zwar, ich rede von 6 Jahre vor dem iPhone. Und ich komme gleich auf deine Frage zurück, weil das ist Fluch und Segen an Innovation. Das heißt, ich bin in der Geschäftsleitung, ich habe ein tolles Team, wir machen wahnsinnig innovative Sachen. Wir gewinnen diesen Pitch bei den Japanern für iMode. Wir gewinnen den Pitch bei Telefonica für das Rollout von 3G-Services. Das heißt, ich spreche von einem Zeitpunkt 6 Jahre vor dem iPhone, wo wir, für iMode, mhm. wo wir in Deutschland auf Medienhäuser zugehen. Also ich war beim Spiegel, beim Stern, ich war bei Burda und zeig den Handys und erzähle, schaut mal, in Japan, die Leute lesen auf dem Handy. Ja. Und ich werde angeguckt, Alter, wer will denn auf einem Handy was lesen? Die machen Spiele drauf, die, ne, ein Handy, du hast es doch immer dabei, so. Ja, aber wer will denn auf einem Handy lesen? Wer will denn auf dem Handy spielen? Was willst du von uns? Du willst von uns Content. Und um deine Frage zu beantworten, ja, das ist so Fluch und Segen. Ich habe super früh Themen mitbekommen und ich bin jemand, es gibt ja so diese Innovation, also es gibt sowohl den Hype-Cycle von Gartner, aber es gibt ja auch Early Innovator, ne, Late und dann Early Majority und so weiter. Und ja, mein ganzes Berufsleben lang war ich immer ganz, ganz, ganz früh. Also ich habe ja durch diesen Job für iMode, für Telefonica, Quam hießen die damals, mobile Services kennengelernt, wirklich vor ganz vielen anderen. Also ich kann wirklich voller Selbstbewusstsein sagen, ja, wir haben Sachen gebaut, 6 Jahre, bevor es ein iPhone gab. Mhm. Und wegen deiner Frage, und das ist wirklich eine exzellente Frage, damals zum Beispiel, da kam zum ersten Mal dieses Entrepreneurship-Thema hoch. Und jetzt muss man einfach dazu sagen, biografisch ist halt so, ich bin wirklich, und ich kokettiere nicht damit, ich bin halt Arbeiterkind. Mein Vater war ungelernter Fabrikarbeiter, also hat im Zweiten Weltkrieg alles verloren, war Flüchtling, keine Schulausbildung. Das heißt, ich muss schon sagen, von der Biografie her, ich bin halt aufgewachsen. Also ich kenne so ein Gefühl, dass es halt heißt, wir fahren nicht in Urlaub, weil es kein Geld gibt. Du kriegst nicht das neue Fahrrad, weil wir haben das Geld nicht. Anders wie andere, ich wäre wahnsinnig gern für so ein Highschool-Jahr nach Amerika. Das konnten meine Eltern sich nicht leisten. Also, und was hat das mit Entrepreneurship zu tun? Ich habe das nicht geerbt. Also ich habe dieses Gen nicht in mir. Ich bin tief im Inneren das sind Ängste, die ich wahrscheinlich von der DNA aufgezogen habe. Und deswegen, wegen deiner Frage, also damals beim Mobile, das war zum Beispiel so ein Zeitpunkt, werde ich nicht vergessen, wo ich mit 3 Kollegen dann beim Abendessen, wir müssen da was gründen. Und wir haben uns alle damit schwer getan. Keiner von uns war Gründer. Man muss auch nochmal dazu sagen, vom Zeitpunkt her, 2003 war das, es gab ja noch nicht diese Start-up-Branche. Mhm. Muss man wirklich sagen, es gab nicht diese Szene, dass du bei jedem Empfang einen Business Angel kennenlernst oder ein VC oder eine erfolgreiche Gründerpersönlichkeit. Also es war schon so eine Zeit, also wir haben keinen Bankkredit bekommen. Mhm. Ja. wir haben uns noch informiert, naja, wenn es schief geht, wann kriegen wir eigentlich Arbeitslosengeld? Mhm. So, und genau, 2003, ich bin dann Gründer geworden. Ich war einer von vier Gründern von Icon Mobile. Wir haben uns voll auf mobil gestürzt. Wir haben mit als erste in Europa mobile Dienste gebaut. Und wegen deiner Frage, also ich habe halt in all den Jahren viel erlebt, dass es funktioniert, dass es nicht funktioniert, dass man enttäuscht wird. Und du hast mich ja gefragt, ob ich nicht manchmal das Gefühl habe, jetzt mache ich was. Ja. Also dieses Gefühl habe ich immer wieder. Das Fiese ist das Timing. Und wenn ich, sage ich mal, eins, also da bin ich wirklich auch selbstkritisch, manchmal habe ich das Problem, dass ich tatsächlich viel zu früh mit Themen bin. Und dann verliert man irgendwann mal den Glauben, Stamina, Durchhaltevermögen und so weiter. Also um es vielleicht mal konkret zu machen. Ich habe ja vor dem iPhone 4 Jahre lang wahrscheinlich jede Mediaagentur Deutschlands getroffen und habe geschwärmt von Mobile Advertising. Ja. Wirklich, also 4 Jahre lang streckt man Leuten ein Handy ins Gesicht und sagt, das ist die Zukunft. Und 4 Jahre lang hört
einem
man,
keiner zu.
So. Ja. Das heißt, irgendwann war für mich dieses Thema dann auch, weil man das ja schon 4 Jahre gemacht hat, auch irgendwie durch.
Ja.
Und eigentlich ist der Markt dann erst ja noch entstanden.
Ja.
Also man hätte auch noch gefühlt, 2010 hätte man noch was machen können.
Ja.
Und da bin ich selbstkritisch. Und deswegen, ich freue mich für jede Gründerpersönlichkeit, die den Mut hat, zum Notar zu gehen, die den Mut hat zu sagen, komm, ich mach das jetzt mal, weil Ideen haben wir alle.
Ja.
Alle. Ne? Ja. Jede Idee gibt's 100-fach. Ich habe gute Ideen. Ich habe, glaube ich, ganz oft dann nicht vom Zeitpunkt her auch mal Sachen wieder aus der Schublade genommen, weil man dann schon wieder durch war. Weil man gesagt hat, komm, Gott, das dauert noch 5 Jahre. So. Ich weiß, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber
ich hoffe, super spannend. Nein, also ich kann dich da schon auch verstehen. Und ich glaube auch, dass diese Entscheidung zu gründen, auch ein großes Risiko einzugehen, ist eine. Und gleichzeitig es ist ja total spannend und wahrscheinlich auch bereichernd, eben auch viele dabei zu begleiten, sozusagen Teil dessen zu sein. Auch eine ganz andere Rolle, nehme ich an, weil eine ganz andere Art dann auch zu arbeiten. Und so wie ich dich richtig verstanden habe, hast du es ja zum Teil dann selbst erlebt, ne, wo ihr euch da selbstständig gemacht habt, wo ihr eben diese Firma gegründet habt, wo du quasi auch Gründererfahrung gesammelt hast. Und genau, wir sind, glaube ich, auch dankbar sozusagen dafür, dass du jetzt dich dann auch dafür entschieden hast, eben anderen bei der Innovation zu helfen, ne? So man dann deine Hilfe dann auch in Anspruch nimmt.
Ja, also du, es ist wirklich ein sau spannendes Thema, weil ich darf manchmal an Unis unterrichten und wenn es zeitlich, dann mache ich das super gerne. Also das habe ich schon auch früh angefangen, Innovationsmanagement oder Entrepreneurship. Und auf was ich raus will, ist, also du sprichst es ja an, diese Gründungserfahrung kann ich jedem empfehlen. Mhm. Also es ist, glaube ich, einfach nur vom Zeitpunkt her, mit Anfang, Mitte 20 hast du natürlich, sag ich mal, ein anderes. Ne, ich sag jetzt mal, im Zweifel kannst du da ein höheres Risiko eingehen. Klar. Und das ist auch etwas, wenn ich mit Studierenden arbeite, ich empfehle es ja auch. Ne? Ich finde am Ende vom Tag, wenn jemand Corporate-Karriere machen will, mega. Wenn du das Gefühl schon während dem Studium entwickelst, du möchtest bei, wie sie alle heißen, bei Mercedes und Co. Karriere machen, ist doch super. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, Beratung, ne, die McKinseys, BCGs, ist doch super. Wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich will machen, mein eigener Chef sein, dann probier Entrepreneurship aus. Und meine Empfehlung ist immer, was hast du zu verlieren? Gerade eben, wenn du noch jünger bist und jetzt, sage ich mal, noch nicht Familie oder einen Hauskredit abbezahlen musst. Im Worst Case hast du, ne, was man verliert, ist ja meistens Lebenszeit. Ne, dass man sagt, okay, das haben wir jetzt 2-3 Jahre gemacht, hat nicht geklappt, ist kein Beinbruch. Aber diese Lebenszeit, gerade wenn man auch jünger ist, man profitiert davon. Es ist wahrscheinlich das beste MBA-Studium, was du haben kannst, weil du lernst ja so viel. Du lernst niemand bringt es dir bei und du lernst wirklich über Psychologie, über Sorgen, aber auch Erfolge, Sales, Marketing. Du lernst so viel. Also und ich glaube, egal was du später machst, du profitierst davon. Ja. Und um wieder an deine Frage anzuknüpfen, um wieder zurückzukommen, vielleicht auch nochmal so, Innovation ist das, was mich begeistert und wo ich bis heute auch wirklich gern aufstehe und arbeite. Ich hatte diese Gründungsperspektive, wir haben sehr, sehr innovative Sachen machen dürfen. Ich durfte eine Startup-Perspektive einnehmen, also ich war auch 2-3 Jahre bei einem sehr, sehr spannenden Startup aus San Francisco. Wir hatten ganz tolles Funding, Disney, Swisscom, Entity Docomo, also ich glaube 35 Millionen, richtig tolles Funding, ganz tolle Partner. Wir haben super innovative Sachen gemacht, sehr viel für die Musikbranche. Also wir haben unter anderem Lady Gaga, 50 Cent, wir haben eigentlich für alle großen 4 Major-Labels gearbeitet. Auf was will ich wieder raus? Da war ich zwar nicht Gründer, aber ich war sehr, sehr früh dabei. Also so in dieser ersten Founding-Team-Welle. Ich durfte das Europa-Geschäft mit aufbauen. Und das ist ja auch eine sehr spannende Perspektive. Da war man zwar nicht der Gründer per se, aber man macht so ein Thema groß. Du hast kurz angedeutet, ich durfte auch mal für ein Corporate arbeiten. Ich war tatsächlich mal fest angestellt bei ProSieben. Und das war für mich dann auch spannend, jetzt bin ich mal auf der anderen Tischseite. Vorher habe ich ja von außen auf Unternehmen geguckt, jetzt bin ich intern und ich muss sagen, das hat mich auch irre geprägt, positiv im Sinne von, ich habe jetzt auch nochmal besser verstanden, wie Corporates funktionieren, weil da muss ich sagen, immer wenn jemand auf LinkedIn gerne ablästert, boah, die Corporates kapieren es nicht und warum sind die so lahm? Oder wenn in meinem Bekanntenkreis auch so ein Spruch fällt, die sind echt bescheuert, wieso machen die das nicht einfach? Also für mich war die Corporate-Erfahrung eine prägende, weil die Leute, das sind ja keine schlechten Menschen, die es nicht kapieren. Nee, du musst es mal erlebt haben, was es bedeutet, einen Betriebsrat zu haben. Und ich meine das positiv, ne?
Ja, die Komplexität steigt einfach. Weil je mehr Menschen zusammenarbeiten, müssen sich organisieren in teilweise immer komplexeren Strukturen. Und wir sehen es ja zum Teil jetzt auch, dass selbst die Big Tech Companies, die mal lean waren, sozusagen auch größere Strukturen aufbauen und eben auch nicht mehr so agil handeln können, wie als sie klein waren.
Absolut. Ja. Und ich habe ja nur mit dem Betriebsrat angefangen. Ja. Und ich meine, du arbeitest ja für eine super spannende Firma. Und wenn ich Betriebsrat als erstes nenne, dann überhaupt nicht wertend gemeint, sondern nur, das ist das Erste, was mir einfällt, was man ja als Außenstehender 0,0er auf dem Schirm hat. Mhm. Das heißt, wenn jemand auf LinkedIn lästert, wieso machen die eigentlich nicht einfach KI? Und ich meine, du bist der Profi für so ein KI-Rollout. Da kommt so viel, was mit den Menschen was auslöst. Da muss man Betriebsrat abholen, man muss die Menschen abholen. Aber andere Facetten sind ProSieben börsennotiert. Das heißt, als Außenstehender, du hast doch keine Vorstellung, was Quartalszahlen bedeutet, was es bedeutet, einen Aufsichtsrat zu haben, was es bedeutet, wenn im Vorstand eine Entscheidung treffen muss, oh, Burda hat jetzt was Spannendes gemacht oder Axel Springer hat jetzt was Spannendes gemacht, oh, RTL, was ist denn unsere Strategie drauf? Das sind alles so interne Mechanismen, die ich ja so noch nie als Außenstehender hatte. Bis hinzu muss ich auch ganz klar sagen, Politik, und es ist jetzt kein ProSieben-Thema, sondern ne, einmal mehr, du hast es gesagt, ein Corporate, wenn da viele Leute arbeiten, hast du Hierarchien und Politik, das klingt immer so negativ, was ich damit meine, ist ja zu verstehen, das sind teilweise Strukturthemen, das sind teilweise Hierarchiethemen und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich durfte in all den vielen Jahren Innovation kennenlernen aus einer Gründerperspektive, aus einer Startup-Perspektive, aus einer Corporate-Perspektive, aus einer Berater-Perspektive, aus einer Agentur-Perspektive. Und ich habe jetzt, glaube ich, so einen 360-Grad-Blick drauf und davon profitiere ich. Und manchmal bin ich deswegen, teilweise klinge ich dann auch spießiger, wie ich vielleicht aussehe, weil ich ja eben diesen Reality-Check hatte, wo ich dann Leuten sage, du schau mal, die können nicht anders. Ja. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern das ist so. Ne? Mhm. Du kannst ja nicht am Aufsichtsrat, Börse, jetzt mal sagen, komm, wir machen das so und so, ja. Würde nicht funktionieren.
Ja. Du hast jetzt wirklich viel Erfahrung gesammelt. Du hast Innovation begleitet an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Menschen und hast im Prinzip ja das Internet, wie du es eben gesagt hast, als einer der ersten sehr, sehr intensiv kennengelernt im Studium und hast danach die Firmen begleitet auf ihrer Journey, so ne, ins Internet zu kommen, ins Handy zu kommen oder ins Smartphone dann irgendwie. Jetzt haben wir eine Entwicklung beobachtet, die letzten ungefähr 2,5, 3 Jahre, die irgendwie nochmal ein Stück weit alles verändert. Mhm. Ja, künstliche Intelligenz ist in die Breite gekommen durch eben ChatGPT, generative KI, verändert sehr, sehr viel. Ist eine enorme Disruption eben auch gerade für Medien, aber eigentlich für alle Branchen, kann man so sagen. Was ist denn sozusagen kurz zusammengefasst dein Blick darauf? Was verändert sich gerade durch KI im Bereich der Innovation? Was wird neu? Und was ist vielleicht auch einfach genauso geblieben wie vorher auch schon?
Hey, du hast total recht. Also sowas haben wir, glaube ich, noch nie erlebt. Oder was heißt, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung. Und als ich vorhin überlegt hatte, ja, wahrscheinlich ist jetzt die 4. oder 5. industrielle Revolution. Es ist jede Branche und innerhalb der Unternehmen ist es ja auch eigentlich jede Unternehmenseinheit. Ne? Es ist ja, ganz oft wird es erstmal nur ins Marketing gesteckt, aber es verändert ja die HR, die Kommunikation, es verändert, wie wir R&D machen und entsprechend bin ich fasziniert. Es gibt ja inzwischen diesen Begriff von Shiftfluencer, die keine Ahnung, noch vor ein paar Jahren über NFTs gesprochen haben und Metaverse und Web3 und jetzt bei AI angekommen sind und halt so mit diesen Wellenschiffen. Und ich meine es jetzt gar nicht lästernd, sondern das sind diese Cycles und ich verstehe das. Und ich meine es wirklich nicht lästernd. Der Grund, warum ich so für das Thema brenne, ist, und deswegen wollte ich es bloß nochmal klarstellen, eben nicht aus dieser, dass ich auf so die nächste Innovationssau aufspringe und durchs Dorf treibe oder auf die nächste Welle reiten will, sondern wie ich eingangs schon gemeint habe, was mich wirklich seit über 30 Jahren fasziniert ist, da gibt's eine Technologie, was kann ich damit machen? Und natürlich ist künstliche Intelligenz ist ja aus den 50ern. Das heißt, als ich studiert habe, war das ein Thema. Ich habe da Papers gelesen. Ich habe mir Sachen angeguckt. Während dem Arbeiten, natürlich kommst du in Berührung mit KI lang vor ChatGPT.
Absolut, genau, klar.
Also wenn man nur mal den Werbemarkt nimmt, ne, allein der Werbemarkt, Realtime-Bidding und so weiter, ne, Daten.
Recommender-Systeme und so weiter, ja, das war ja alles da. Aber trotzdem hat sich eben was verändert.
Absolut, und auf was ich, total recht, also es war da und ne, aus meiner Perspektive, ich hatte sogar Innovationsworkshops mit Medienhäusern 2017, 2018, weil man hat mitbekommen, die BBC, die machen dann so Recommendation Engines, die fangen jetzt auch an, Texte zu erstellen mit KI-Hilfe. Und man stellt fest, es braucht noch, ne, ist teuer, boah, selbstgestrickte Systeme, wahnsinnig schwierig zu implementieren, ist noch nicht so weit. Und ich glaube, was wir beide, ne, was uns, glaube ich, beide so, oder ne, dieser Schlüsselmoment ChatGPT, also das war halt wirklich, da hast du ja auf einmal über Nacht das Gefühl gehabt, oh wow, jetzt hat sich einiges geändert.
Hast du so ein Schlüsselerlebnis mit ChatGPT, an das du dich irgendwie noch konkret erinnern kannst?
Na, ist tatsächlich so, weil man sich's vorher mit Kunden zusammen hatte man sich KI Richtung Schreiben, Content-Erstellung angeschaut. Eine Bildgenerierung war ja noch ein Ticken älter. Da gab es schon die ersten Sachen, dass man sich schon denkt, oh, da entsteht gerade was. Nicht schlecht, aber bei ChatGPT, ich glaube, dieser Schlüsselmoment war die Sprache. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, oh, wow. Und ChatGPT war ja nicht das erste Produkt von OpenAI. Es gab ja GPT-1, GPT-2 und es gab ja auch schon damals Autoren, ne, die ganz klar auf Social Media gesagt haben, also ich habe es jetzt mal ausprobiert, die haben mit meinen Schriften was gemacht, mhm, und das Ding, das klingt wie ich. Mhm. Also man wusste, da entsteht gerade was. Aber dieser ChatGPT-Moment, dass man das Gefühl hat, das kannst du jetzt echt lesen, mhm, die Antwort ist echt intelligent, also das war für, mhm, mich schon sehr prägend. Und, ja, und lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich sage, diese Shifts, ähnlich wie ich es vorher geschildert habe, World Wide Web, oh wow, das ist jetzt so ein Moment, das ist für alle prägend, hatte ich das mit ChatGPT halt auch. Ne? Das war so, mir war das sofort klar, das ist revolutionär, das ist sensationell. Und die ersten Projekte kamen dann auch sehr schnell, weil, ne, gerade Medienhäuser, in dem Moment, als es das ChatGPT gab, rattert natürlich das Hirn, oh wow, das kann uns richtig helfen in der Content-Erstellung.
Was würdest du denn sagen, ist der größte Unterschied, wie Innovation heute funktionieren muss? Muss man anders Innovation betreiben, wenn man KI adoptieren möchte, integrieren möchte in seine bestehenden Geschäftsmodelle oder ganz neue bauen möchte? Gibt es irgendwie so einen roten Faden, wo du sagst, das zeichnet sich ab, so verändert sich gerade Innovation?
Das ist auch wieder eine super Frage. Ich glaube, das ist die Milliarde-Dollar-Antwort.
Ja, genau. Wenn du sie hast, dann teile sie mit uns.
Also ich glaube, in meinem Berufsleben, ich habe ja ganz viele Menschen kennenlernen dürfen, die einen dann auch über viele Jahre begleiten, die ganz tolle Jobs machen in der Innovation. Mhm. Und auf was ich raus will, ist, ich habe immer ganz tolle Diskussionen, gibt es eigentlich eine Innovation-DNA, gibt es denn so einen Kern? Und ich habe schon das Gefühl, je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich habe, es gibt einerseits einen Kern und da gehören so Sachen dazu wie, ne, also ich glaube bis heute an dieses Drei-Horizon-Modell, McKinsey, Horizon 1, inkrementell, ne, auch Google, die sagen ja zum Beispiel 70% der Innovation eher in diesem Inkrementellen, und witzigerweise Firmen, die tun das ganz oft ab, weißt du Max, wir haben jetzt Reisekosten umgestellt auf digital, ist ja nicht innovativ, aber hat uns echt Geld gespart. Und ich feiere das. Innovation 1, Horizon 1 bedeutet ja, im Kern deiner Arbeit, mach einen Prozess digitaler, schau, ob du was digitalisieren kannst, vereinfachen kannst. Ist super. Das ist wirklich, das ist Innovation. Wenn dir das ein paar tausend Stunden im Jahr spart und ein paar Millionen über einen gewissen Zeitraum, das ist doch mega. Mhm. Horizon 2, das Adjacent Business, so diese Perspektive 1 bis 3 Jahre, ist auch, ne? Google sagt 20% in Horizon 2. Das sind die berühmten neuen Geschäftsmodelle, die ich auch feiere, die muss es auch haben. Mhm. Ne, zu sagen, Mensch, als Medienhaus, was könnten wir denn machen? Wir haben Redaktion, wir haben Kunden, ne? Vielleicht Bildung. Und auf einmal wirst du halt zum Bildungsanbieter. Ne? Ihr macht da einen tollen Job, Zeitakademie, wie sie alle heißen, Axel Springer Academy, die dann für extern Education machen. Und der dritte Horizon, ne? Google sagt 10%, die berühmten Moonshots, weil was könntest du denn in 10 Jahren machen, wenn diese exponentielle Entwicklung, und du sprichst AI an, also wenn das so weitergeht, wenn dann ChatGPT in der Version 15 draußen ist. So, wieder zurückzukommen. Also im Kern, glaube ich, in so einer DNA ist so ein Drei-Horizon-Modell als Firma. Ich würde mir immer alle drei Horizonte anschauen. Was zum Kern gehört, ist, ich muss mit den Menschen arbeiten, ich muss die upskillen, ich muss die mitnehmen. Ich glaube, und da wieder die Lanze für extern, und das muss nicht ich sein, aber das kann die Beratung sein, das kann aber auch ein Startup sein, soll heißen, ich bin ein Fan davon, dass sich etablierte Unternehmen mit Startups zusammentun, weil die bringen doch auch wieder einen frischen Wind rein. Im Kern ist ganz sicher das Thema Co-Creation, weil mit der ärgsten Konkurrenz macht keinen Sinn. Ne? Da ist zu... Also auf gut Deutsch, Mercedes und BMW, das ist noch ein sehr langer Weg, dass die beiden, ne, vielleicht mit Ladeinfrastruktur als Medienhaus, ne, die ärgsten Konkurrenten, macht keinen Sinn. Aber branchenverwandt soll heißen, dass sich ein BMW mit einer Lufthansa, mit einer Bahn zusammentut. Mega. Mhm. Schönstes Beispiel für mich, Fissmann, da gibt es den Maschinenraum in Berlin. Da sind ja über 70 Familienunternehmen geeint über Innovation, weil man tut sich doch nicht weh, wenn jemand Lichter macht, Lichtschalter, Aufzüge, Heizung. Wir sind nicht Konkurrenz, wir haben gemeinsames Interesse, nämlich wir machen Construction Tech, Property Tech und wir wollen innovativ sein. Zusammengefasst, es gibt die interne DNA mit den Sachen, die ich aufgezählt habe, Arbeit mit Startups zusammen, Co-Creation mit anderen Branchen, nimm die Menschen mit, das Drei-Horizon-Modell und so weiter. Und jetzt gibt's aber Faktoren, die individuell sind. Und da sind halt Branchen unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, eben diese, wo ich dann auch nicht die passende Antwort gleich parat habe.
Oder wo die Antworten auch vielleicht dann unterschiedlich sein müssen. Ne? Ja.
Du hast angesprochen, was ändert sich durch AI? Und das ist, glaube ich, etwas, wo dieses Schwammige ist, so je nachdem, wer du gerade bist. Wir merken ja auch gerade, du hast ja die komplette Bandbreite. Mhm. Automotive ist sicherlich eher gerade in einer herausfordernden Situation. Siehe, was in China passiert, chinesische Autobauer, Elektroautos und so weiter. Und du hast aber auch Branchen, Gesundheit, Pharma, Lebensmittel, die Rekordumsätze machen. Das heißt, die Antwort auf Innovation ist, glaube ich, da ein bisschen eine andere, weil manchmal stehst du vor einer riesen Herausforderung, manchmal bist du aus einer Position der Stärke heraus und dann speziell mit AI, was kannst du einsetzen? Kann ich vielleicht mit AI-Hilfe mit kleinen Teams mehr machen? Komme ich absolut auf neue Ideen?
Ja.
Habe ich vielleicht neue Geschäftsmodelle dadurch? Werde ich effizienter? Kann ich Geld sparen?
Okay. Also kann man vielleicht ein Stück weit sagen, die Prozesse oder die Frameworks, mit denen man Innovation betrachtet, die sind schon irgendwie noch ähnlich zu der Zeit, bevor die künstliche Intelligenz so in den Mittelpunkt getreten ist. Aber die Antworten sind eben dann doch individuell spezifisch und beziehen sich dann eben auch auf die Branche, auf da, wo du stehst gerade als Unternehmen, was deine konkreten Herausforderungen sind?
Würde ich sagen. Also was sich schon ganz klar verändert hat, ist die Geschwindigkeit.
Ja.
Und zwar im Positiven. Also ich werde ja nicht müde, positiv über diese Entwicklung zu sprechen, weil ich ja in den Projekten hands-on sehe, wirklich im Alltag, im operativen Alltag, den positiven Effekt. Die Leute sagen, oh wow, das macht mich effizienter.
Mhm. Ja.
Also bei einem Kunden, gerade eine sehr große Umfrage, die haben Zugriff auf ChatGPT Enterprise, also jedem Unternehmen, haben ganz tolle Upskilling-Angebote. Und diese Umfragen, das sind wirklich die Leute selber, die selber sagen, naja, also so in der Woche sind es schon so 1 bis 2 Stunden, die ich mehr Zeit habe. Positiv, weil das bedeutet ja, als Mensch in diesen 1 bis 2 Stunden kann ich nachdenken. Ich kann die Kollegin fragen, sag mal, hast du mal Zeit, lass uns mal brainstormen. Ich kann den Hörer in die Hand nehmen und vielleicht einen Kunden anrufen. Ich kann menschlich kreativ, ich kann über ein Problem nachdenken. Ich kann anders kommunizieren. Also wenn du das so zusammenfasst, absolut, was sich verändert hat, ist die Geschwindigkeit, dass wir, glaube ich, mehr Zeit haben, dass Prozesse schneller sind. Also allein schon, wenn ich jetzt mal auf dieses Entrepreneurship ganz kurz zurückkomme, ich merke das ja, wenn ich mit Studenten so ein Entrepreneurship-Bootcamp mache, du kriegst das ja hautnah mit, also heutzutage allein schon Deep Research, was ist das für eine Zeitersparnis? Ein O3-Reasoning-Modell in Kombination mit Deep Research und eine Stunde später hast du Marktdaten, Konkurrenzanalyse, Zielgruppen, hast einen Sparringspartner für deine Idee. Also ich glaube, für Innovation ist es echt ein Segen. Also es macht dich brutalst effizient, schneller. Und du kommst und einmal mehr kannst auch auf neue Ideen kommen durch KI. Und zwar, was mir auffällt, ist, es gibt ja die berühmten Brainstorming-Regeln, die bis heute, auch ohne KI, also lass die andere Person ausreden. Quantität über Qualität, weil wir haben festgestellt, jede Idee zählt. Und das Hauptargument Richtung AI, bau auf den Ideen anderer auf. Das heißt, wir kennen das doch alle. Du brainstormst, Mensch, Funke, neues Angebot, was könnten wir machen? Und wir brainstormen und irgendwann sagt jemand was ganz Kleines, so, ich weiß nicht, also ist vielleicht eine dumme Idee, aber wäre das nicht cool für Funke, wenn wir Folgendes machen würden? Mhm. Und das löst bei dir was aus. Mhm. Bau auf den Ideen anderer auf, heißt ja, du, die Idee ist nicht doof, die ist, sag mal, wenn wir das machen und mit dem kombinieren und zack, auf einmal ist wieder Energie im Raum und diskutiert. Und so nehme ich AI wahr. Mhm. Das liebe ich an Gen AI, das liebe ich an den Tools. Ich will doch gar nicht als Erwartungshaltung das perfekte Ergebnis sehen und bin dann enttäuscht. Boah, das klingt total blöd, das klingt nicht nach mir, das ist doch eine blöde Idee. Nee, ich will doch das Sparrings, ne? Ich habe dann 10 Sachen, ich prompte nach, da ist dann was dabei, dann rattert's bei mir, ist nicht schlecht. Dann komme ich auf eine neue Idee dadurch und ich habe halt diesen permanenten Austausch und das begeistert mich. Also das ist ein irre effizientes Tool in diesem Innovationsmanagement, dass ich da so einen Sparringspartner habe.
Absolut, kann ich auch nur bestätigen. Also die Kollaboration zwischen KI und zwischen Mensch, die ist eben ein total wertvolles Element und ich glaube auch eines, was an dieser Technologie einfach so besonders ist, dass man eben mit ihr interagieren kann, wie man es eben sonst auch nur mit Menschen konnte. Nicht als Ersatz, sondern irgendwie ein Stück weit als Erweiterung, ne, der Handlungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie sozusagen sich Innovation verändert durch künstliche Intelligenz. Aber du hast es eben schon angedeutet, so für Startups bietet KI natürlich auch einfach ein krasses Potenzial, Innovation mit KI zu machen. Ja? Ja. Und das wäre vielleicht auch noch eine Frage, die mich interessiert, würde, wie du darauf blickst. Also wie können wir oder wie tust du vielleicht auch schon jetzt, Innovationsprozesse mit KI zu unterstützen, zu KI dort auch einzusetzen?
Also ist definitiv eine Riesenerleichterung, Effizienz, Geschwindigkeit und ob das jetzt, ich würde sogar breiter sehen, ob das jetzt ein Startup ist oder ein Corporate, egal was du dir anschaust, du hast ja jetzt die Tools und diese Unterstützung, die ja irre ist, also ob das im Ideation-Prozess ist, ich habe Deep Research erwähnt, wo ich wirklich begeistert bin und ja, check the sources, ne? Ja. Also wir wissen alle, ne, die Modelle sind unglaublich gut drin, sehr selbstbewusst zu klingen, aber das ist ja das Schöne an Deep Research, du siehst die Quellenangabe, du kannst draufschauen, kannst vergleichen, kannst korrigieren. Aber du hast diesen Sparringspartner, ob es der Designprozess ist. Wow, was für eine Erleichterung. Wir beide könnten ja in einer halben Stunde einen fertigen Mockup designt haben. Und ne, ohne dir nahe zu treten wollen, ich weiß nicht, wie gut du im Design bist. Also ich bin es nicht.
Ich auch nicht. So.
Aber wir hätten halt Zugriff auf Design.
Absolut.
Das ganze Thema Vibe-Coding.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Riesenpotenzial.
Ein Riesenpotenzial. Und ich habe bis heute, Hand aufs Herz, all meine Coding-Freunde noch nie erlebt, dass jemand mit verschränkten Armen sagt, so ein Scheiß und oder das löst mich ab, sondern nee, die feiern das. Die
absolut,
sagen,
ja.
Die kriegen leuchtende Augen und sagen halt, was mir GitHub Copilot, was mir Lovable, was mir Bold, N8N, wie die Dinger alle heißen, Replit, Cursor AI, was spart mir das Zeit? Was ist das für ein Gefühl? Du hast auf einmal ein Coding-Team um dich rum. Du hast auf einmal 6 Augen, die mit dir auf Source-Code gucken. Du kannst Libraries ansteuern, Sachen zusammenschieben. Also ein irre Ersparnis. Und du sagst ja gerade, ne, Innovationsprozess, das gehört für mich eben auch dazu. Wir können Sachen schneller verproben. Wir können ein Working Prototype Leuten zeigen, Menschen zeigen. Mein Plädoyer ist ja immer, wir sind nicht Kunde. Ne? Wir können als Co-Creation-Effort sagen, ne, wir glauben an die Idee, aber das ist doch nur eine Annahme. Das heißt, lass es uns testen, weil wir sind doch nicht die Zielgruppe, die gerade im Raum sind. Das heißt, mit AI-Hilfe Prototyp raushauen, 1000 Leuten hinstellen.
Ja.
Der Research, die Strategie, ne, Richtung Geschäftsmodell, Richtung Marketing. Also wenn ich allein an Marketing-Automatisierung denke, einmal mehr. Mir geht es nicht darum, die Agentur überflüssig zu machen oder Menschen aus der Gleichung rauszunehmen, sondern mir geht es darum, ich kann doch auf einmal in einer ganz anderen Geschwindigkeit Werbe-Creatives machen, in mehr Sprachen, in mehr Auflösung für mehr Kanäle, schmeiß die mal raus und arbeite mit den Daten. So, und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, für den Innovationsprozess sensationell.
Ja, absolut. Lieber Max, wir sind jetzt am Ende der Zeit angekommen. Es war total toll, mit dir zu sprechen und ich glaube, wir haben eine Menge spannende Themen berührt. Wir haben noch eine Übung bei Off the Record, die wir immer zum Abschluss machen mit unseren Gästen. Und zwar ist es eine kleine Speed-Fragerunde mit 10 kurzen Fragen.
Du hast gemerkt, da bin ich super drin. Mit kurzen Antworten bin ich super.
Genau, vielleicht versuchst du die Antworten etwas kürzer zu fassen. Sollen wir reinstarten?
Ich versuch's.
Okay, let's go. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Tatsächlich ChatGPT.
Okay. Was war dein letzter Prompt?
Der letzte Prompt, ist ganz spannend. Ich benutze tatsächlich inzwischen am Wochenende ChatGPT zur Reflexion, also so als Tutor, Coach. Mhm. Und ich habe da so einen sehr mächtigen Prompt im Lauf der Zeit optimiert. Den habe ich jetzt auch als Custom GPT. Und es ist wirklich erstaunlich, was da als Reflexion rauskommt.
Mhm. Okay, cool. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Tatsächlich, dass die Einsteigerjobs wegfallen. Das macht mir auch wirklich Sorge, weil ne, wir haben ja diese unglaubliche Power und wir brauchen Juniors immer weniger. Mhm. Und das fällt mir bei den Firmen auf. Die schmeißen die Leute nicht raus, die bauen nicht ab, aber sie stellen nicht unbedingt neu ein.
Ja. Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Es ist tatsächlich diese Superkräfte, die jeder Einzelne, egal, also ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe im Internet, solange du Zugriff auf das Tool hast, ein unfassbares Spektrum an Möglichkeiten.
Ja. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Was es nicht kann, ist, was hoffentlich auch bleiben wird, dass menschliche, emotionale Intelligenz auf Menschen eingehen. Das heißt, die Situation, die wir beide hier im Studio hatten, die wir ein Brainstorming hätten, die man hat, wenn man mit Menschen an der Kaffeemaschine was bespricht, also das wird menschlich bleiben.
Ja. Apropos Off the Record, hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt?
Ja.
Ja. Und warst du zufrieden?
Ja, einmal mehr. Also ich lieb Musik. Ich gebe wahnsinnig viel Geld aus für Musik. Ich gehe auf Konzerte. Ich lieb das, menschengemachte Musik zu entdecken, zu spüren, schwitzend in einem Indie-Konzert im Club. Und gleichzeitig feiere ich diese Tools, weil einmal mehr sie ermöglichen. Ich habe einen Profimusiker als engen Freund und wenn ich dem zuschaue, wie begeistert er sagt, schau mal, hiermit kann ich die Stems in einer perfekten Qualität rausziehen. Das hilft mir beim Remixen, der Algorithmus hilft mir in Harmonien. Also ich bin einmal mehr begeistert.
Mhm. Cool. Das ist das KI-Buzzword von 2025.
Agents. Ja, KI-Agenten, Agentic Workflows, Agentic AI und zu Recht. Also das ist einmal wieder Hype-Cycle, ja. Aber es ist für 2025 ganz klar.
Ja, absolut. Das größte Highlight für dich in der KI-Branche?
Wenn ich so generell die Geschwindigkeit, weil dieser Begriff der exponentiellen Entwicklung von Technologien, den wir, ne, Ray Kurzweil und seit 20 Jahren so, ja, Technologien verstärken sich gegenseitig, es ist nicht linear. Man denke an das Schachbrett 1, 2, 4, 8, 16, 32. Mhm. Bei KI, wir erleben es in Echtzeit. Also was da neulich in dieser einen Woche war, wo halt innerhalb von 5 Werktagen Anthropic was raushaut, Microsoft was raushaut, OpenAI was raushaut und dann diese Google I.O. Keynote und ne, kriege ich Gänsehaut, weil zum Beispiel WO3 hätten wir beide vor einem halben Jahr wahrscheinlich bei einem Bier noch gesagt, boah, Text-to-Video, es dauert noch. Ja. Und jetzt ist es da. Und deswegen, was mich diese Geschwindigkeit, Wahnsinn.
Stimmt. Der größte Flop der Branche?
Also ich glaube, es ist natürlich overhyped, was Investments angeht. Und wir haben ja bei There's an AI for Dead inzwischen, glaube ich, 33.000 Tools gelistet. Und da muss man einfach sagen, viele werden überflüssig gemacht, weil mit jedem neuen Release von ChatGPT oder ne, was Google mit Gemini und so weiter, also viele werden einfach überflüssig gemacht und wenn sie den Exit-Kanal verpassen, sind sie nicht mehr relevant. Und wenn du sagst, der größte Flop, ich glaube, der größte Flop ist halt diese unglaublichen Bewertungen. Mhm. Und wenn du nicht weggekauft wirst oder fusionierst oder irgendwie was machst, ich glaube, das wird der größte Flop, dass in Retrospektive viele in auf diese Investments schauen werden und sich sagen, boah, da haben...
Glaubst du, es gibt so eine Dotcom-Bubble-Burst-Reloaded?
Also da bin ich kein da haben andere mehr den Blick auf die Kristallkugel, aber die Enttäuschungen werden hoch sein, weil wenn du natürlich jetzt Firmen mit einer Handvoll Leute mit Milliarden bewertest, ne, dann ist halt die Frage, wie willst du das jemals wieder rauskriegen. Mhm. Es bleibt dir ja nur Börsengang oder Exit oder ne, das, sonst hast du nicht viel. Und wenn du mich eben nach einem Flop fragst, ich glaube, ein Flop werden diese unfassbaren Bewertungen sein, wo Firmen bewertet werden mit Milliarden, wo das Geschäftsmodell nicht da ist. Nicht falsch verstehen, es gibt ja auch Firmen und das ist ganz interessant. Ne, früher war ja immer so, sag mal, wie viele Mitarbeiter hast du? Boah, ich bin jetzt Berliner hippe Startup oder in Hamburg. Ja, wir sind jetzt schon 30. Jetzt ist doch die neue Ratio, du bist zu zweit, wir machen aber ARR von 150.000 Euro im Monat.
Ja.
Das heißt, du hast ja jetzt Firmen mit einer Handvoll Leuten, die halt ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, nimm Lovable.
Ja.
Und deswegen nicht falsch verstehen, ja, es wird Firmen gehen mit einer Handvoll Leuten, die eine Milliarde wert sind. Aber alles, was ich sage, ist, es wird schon auch diese Flop-Firmen geben. Wir hatten doch jetzt gerade den Skandal mit Builder AI, glaube ich, wo Microsoft und andere wahnsinnig viel Geld investiert haben und es sich halt rausgestellt hat, ne, das Versprechen war völlig war überzogen. Falsch. Da ist nicht AI dahinter. Ja. Und nein, du bist nicht eine Milliarde wert.
Ja, absolut. Okay, letzte Aufgabe. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird.
Vieles revolutionieren und umkrempeln. Im Positiven wie auch im Negativen. Bisschen super. Sperriger Satz, aber.
Ja. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Es war ein tolles Gespräch.
Danke, hat mega Spaß gemacht. Danke, Paul.